Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem Podcast Mikrofonierte Gedanken. Diesmal beschäftigen uns wir mit einer Schriftstellerin, mit Ljuba Arnautovic, einer Österreicherin, die in Kursk in Russland geboren wurde, die eine ganz interessante, was heißt ganz interessante, eine hochspannende Lebensgeschichte hat, ihrer Familie. Und darüber wollen wir ein bisschen reden. Es ist gerade auch aktuell ein Buch von ihr erschienen. Erste Töchter heißt das. Das ist der dritte Band einer Trilogie, die sich mit diesen Lebensumständen beschäftigt. Liebe Ljuba, wir kennen uns seit dem Film über die Schutzbundkinder. Da habe ich dich kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt. Habe dann deine Bücher gelesen und finde etwas sehr spannend, nämlich in die Bücher, nämlich wie sie geschrieben sind. Du beschäftigst dich mit deiner Familie, schreibst aber so, als wäre das gar nicht deine Familie. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also du versuchst eine Distanz zu wahren und gleichzeitig arbeitest du sehr stark mit Dokumenten, die deine Geschichte sozusagen belegen, dass sie wirklich wahr ist. Das ist eine für mich neue Technik einer Literatin. Und warum hast du dich zu dieser Technik entschieden?
Ich glaube, ich habe mich gar nicht bewusst jetzt für einen Stil entschieden, sondern es ist einfach meine Art, Dinge zu betrachten, Dinge zu beschreiben, weil es kommt wahrscheinlich aus einer Erfahrung, man kennt das, wenn man sehr nah an ein Objekt herangeht, wird es unscharf. Ja? Und wenn man ein paar Schritte zurück macht, sieht man klarer und man sieht auch mehr. Und das war mir immer wichtig, nicht so eindimensional eine Person oder ein Geschehen zu betrachten, sondern auch die Komplexität mitzusehen und zu beschreiben. Das andere ist meine Erfahrung, dass ich, weil es sich ja um meine eigene Familie handelt, und aus einer Erfahrung, dass ich, wenn ich so Familiengeschichten lese, so jemand halt beschreibt, Großeltern, Eltern, das eigene Leben, das ist dann oft so gefärbt eben von der Erfahrung der Person, aber es ist auch ein bisschen verfärbt in dem Sinn, dass man Dinge schönredet, dass man versucht, etwas zu idealisieren, aus einem Verständnis heraus, dass man halt Toten nichts Schlechtes nachsagt oder dass man nicht ins eigene Nest hineinschmutzt. Also alle diese Überlegungen spielen bei meinem Schreiben eine Rolle. Und eben auch diese ganz eigenartige Erfahrung, die ich beim Schreiben gemacht habe. Wenn ich eine Distanz herstelle zu einer Figur, kann ich ihr seltsamerweise näher kommen. Also ich kann mir dann eher vorstellen, weil es ist ja Romanstoff, es ist nicht nur dokumentarisch, ich kann in diese Person dann Eigenschaften, Gedanken, Worte, Dialoge mit anderen hineindichten.
Deine Großmutter war im Schutzbund wie dein Großvater aktiv. Also Schutzbund war ja 1934, die Februarkämpfe in Österreich. Da ist das erste Aufstehen gegen den Austrofaschismus. Sie hat dann ihre Kinder in die Sowjetunion geschickt, damit sie sozusagen die spätere Phase vermutlich des Austrofaschismus, des aufkommenden Faschismus nicht erleben. Die Kinder sind dann, und da kommen wir immer mehr in deine Lebensgeschichte hinein, weil die Kinder, das war dein Vater dann, sind dann in die Sowjetunion gekommen und sind in einen Luxus gekommen, weil die Kinder der Schutzbundkämpfer, zumindest am Anfang, bis es den Hitler-Stalin-Pakt gegeben hat, ja ein sehr luxuriöses Leben geführt haben, was mit dem restlichen Leben in der Sowjetunion nichts zu tun hatte. Und dann kam es zu dem großen Bruch und den großen Tragödien, die sich dann abgespielt haben. Was weißt du über diese Tragödien in der Sowjetunion, die sich abgespielt haben, und inwieweit hast du das auch in deine Bücher mitverarbeiten können?
Also ich weiß jetzt nicht wie viel, aber doch eine Menge, weil ich habe einen Vater gehabt, der darüber gesprochen hat. Also er hat das nicht wie viele andere Väter verschwiegen, aus einem Schutzbedürfnis oder was auch immer heraus oder aus einem Schuldgefühl auch, weil er hat ja diese Zeit überlebt, und wie wir wissen, Überlebende tragen dann so ein Schuldgefühl mit sich herum. Zum Beispiel sein Bruder ist als 21-Jähriger schon im Gefängnis verhungert. Und
sein Bruder gilt ja als Stalin-Opfer, habe ich gesehen. Also wird im Dokumentationsarchiv als Stalin-Opfer geführt.
Es werden beide
der Stiefel, ja.
Ja, es werden beide als Stalin-Opfer geführt. Einer halt hat überlebt und der andere nicht.
Und zwar sind beide ja in die Gulags gekommen, nicht?
Also mein Vater ist in den Gulag gekommen. Mein Onkel hat es gar nicht mehr so weit geschafft, weil bei dem lief noch dieses obskure Untersuchungsverfahren. Also bei dem gab es noch gar kein Urteil, aber er saß in einem Gefängnis in Tscheljabinsk.
Wegen antisowjetischer Propaganda, nicht?
Weil er, ja, wegen antisowjetischer Propaganda, kann man sagen. Also dieser berühmte Paragraph 58. Man muss wissen, dass das ja Straftatbestände waren, die fast nie auch der Tatsache entsprochen haben. Es gab damals Quoten, das passte halt in dieses Regime. Es musste ein System von Angst erschaffen werden, damit die Leute alle funktionieren. Und ein Volk, das in Angst gehalten wird, macht keinen Aufstand. Wehrt sich nicht. Es gibt da keine Opposition, es gibt keinen Widerstand. Und das war das Kalkül natürlich von Stalin, beginnend bei seinen engsten Politbüro-Mitarbeitern bis ganz hinunter. Und es gab halt für jedes Dorf gab es eine Quote, wie viele Personen dort eben repressiert werden sollten. Ja. Und da wurden also Urteile gesprochen von so Dreierkommissionen. Das war gar keine Gerichtsbarkeit, sondern das waren irgendwelche NKWD-Schergen.
Und, NKWD, muss man klären, war der Geheimdienst.
In den Geheimdienst, genau. Und diese Leute sind dann entweder in die Gulags gekommen oder sie wurden auch erschossen. Also es gab ganz strikte Quoten. Das heißt, es hatte niemand eine Chance. Also jemand, der schon einmal verhaftet wurde, gut, das haben die Leute damals nicht gewusst. Ja? Also zum Beispiel mein Onkel hat lange noch geleugnet. Mein Vater hat relativ früh gesehen, dass er keine Chance hat, hat relativ bald alles gestanden. Ja? Also zum Teil waren das auch ganz widersprüchliche Anklagen.
Diese Anklagen waren dann meistens tödlich oder viele davon waren tödlich. Es gab auch innerhalb der österreichischen Community, also dieser Schutzbund-Community, die Sozialdemokraten und Kommunisten waren, Verrat und alles Mögliche in der Richtung, um zu überleben, damit die anderen überleben konnten. Inwieweit greifen diese Ereignisse in dein Bücher hinein und inwieweit beschäftigen die dich selbst? Also sozusagen, inwieweit leidest du mit dem, was deine Familienmitglieder vorher erleben mussten?
Naja, ich leide wahrscheinlich unter dem Charakter meines Vaters, der mich ja aufgezogen hat und der mir gewisse Werte vermittelt hat. Und diese Werte entstammen natürlich seinen eigenen Erfahrungen. Ja, also er hat gelernt, er darf niemandem vertrauen, er muss immer der Stärkere sein, er muss in erster Linie dafür sorgen, dass die Bilanz stimmt, also Bilanz in Anführungszeichen, verbrauchte Arbeitskraft gegen Lebensmittelzufuhr zum Beispiel. Aber das hat er auch übertragen auf alle anderen Bereiche des Lebens, auch auf sein Geschäftsleben und auch auf sein Familienleben.
Dein Vater gilt ja als Haudegen, habe ich zumindest aus Quellen gehört, die heute noch Österreicher sind, die in der Sowjetunion leben. Und interessant ist, dass er bei diesen Leuten bis heute verteufelt zum Teil wird, als kriminell, als alles Mögliche. Das heißt, diese Wirkungen von Stalin gehen bis heute eigentlich weiter.
Also mein Vater war immer ein sehr kleiner, dünner Mann. Das heißt, als er in den Gulag kam, konnte er sich ganz leicht ausrechnen, er hat dort überhaupt keine Chance zu überleben. Das war der Grund, warum er sich, also intelligent war er ja und raffiniert und auch sehr ehrgeizig und er wollte unbedingt das überleben. Und da hat er sich den Kriminellen angeschlossen. weil er dort die Chance gesehen hat, zu überleben. Und das ist ja letztlich auch aufgegangen. Das bedeutet aber auch, dass er selbst eben einer von diesen Kriminellen geworden ist. Ja.
Interessant, was? Also wie sozusagen das der Überlebenskampf ist, nicht?
Und daher kommt dann auch oft das Schuldgefühl. Man weiß es auch von jüdischen Überlebenden, die dann irgendwelche Kleinigkeiten, ja, dass sie einmal irgendwo irgendeine Mahlzeit nicht geteilt haben oder so, ja. Also völlig irrationale Sachen, aber hätte ich das gemacht, dann hätten vielleicht meine Verwandten überlebt. Und das sind Schuldgefühle, die nagen ein ganzes Leben lang. Und man kann das, und mir ist es halt wichtig, beide Seiten zu zeigen. Mir ist es wichtig, also ich möchte jetzt meinen Vater nicht rehabilitieren, indem ich sage, er hätte gar nicht anders können, als so zu handeln. Kann ich nicht sagen, weil ich weiß selber nicht, wie ich gehandelt hätte. Also ich will es nicht entschuldigen, aber natürlich habe ich meine Meinung dazu, ja, wo ich mir denke, das war eine Entscheidung, die er getroffen hat, die jetzt vielleicht nicht so toll war.
Vieles, was man aus der Geschichte rund um Stalin und so weiter, den Verbrechen auch an der Menschlichkeit und Ähnliches hört, hört man heute oder könnte man sich vorstellen, dass es heute in Russland wieder der Fall ist. Siehst du da Parallelen? Also gibt es Parallelen zwischen Stalin und seinem Terror und der Situation derzeit Russland, Ukraine, Großmachtbestreben des Putin und Ähnliches mehr?
Es gibt natürlich einige Ähnlichkeiten, trotzdem sehe ich einen großen Unterschied. Wie ich vorher gesagt habe, mit diesem Volk in Angst halten, das war eben die Strategie der 30er, 40er Jahre. Die heutige Strategie ist, ein Volk durch Propaganda in einem Zustand zu halten, wo auch nicht der Gedanke aufkommt an möglichen Widerstand oder überhaupt die Frage sich zu stellen, ist das jetzt ein gutes System, in dem wir leben? Ich möchte jetzt nicht das Wort verwenden, dass das Volk wird in Dummheit gehalten, ja, aber irgendwie durch diese wahnsinnige Propaganda wird nur total einseitig berichtet und propagiert und manipuliert. Und das kann man jetzt so dagegen stellen. Ja, es ist eine andere Form.
Es ist eine andere Form. Es ist eine moderne Form des Stalin-Terrors, könnte man das sagen. Eine digitale Form des Stalin-Terrors, vielleicht, um es noch mehr dazu zu spitzen.
Ich sehe schon Unterschiede. Ja. Ich sehe, also Stalin-Terror war für mich, es kommt anders daher. Ja. Natürlich geht es darum, Macht zu haben und ein Volk sich gefügig zu machen. Aber es sind die Methoden sind nicht vergleichbar.
Begonnen hast du mit der Aufarbeitung deiner Lebensgeschichte im Jahr 2018, glaube ich, mit dem ersten Buch dieser Trilogie, die jetzt als Trilogie vermutlich beendet ist. Da ging es um die Verborgenen, das war sozusagen dann die Geschichte des Schutzes von Menschen in der Nazizeit. Um was geht's da?
Also das Buch Im Verborgenen behandelt das Leben meiner Großmutter, meiner österreichischen Großmutter, meiner Wiener Großmutter, also die Schutzbündlerin. Und natürlich dann also auch das Schicksal ihres Lebensgefährten und auch das Schicksal ihrer Söhne. Dieses Wegschicken damals war ja nur für wenige Monate geplant, das muss man auch wissen. Also die Eltern, die damals ihre ca. 120 Kinder waren das, die da nach Moskau geschickt wurden, beziehungsweise auf die Krim zuerst einmal.
Als erstes wurden sie in ein Fernlager geschickt und vom Fernlager dann in das berühmte Kinderheim Nummer 6 in Moskau.
Genau, genau. Das ist halt, weil sich's in Österreich eben so entwickelt hat, wie sich's entwickelt hat. Man kann ja in der Gegenwart gar nicht absehen, was wird in einem Vierteljahr sein, was wird in einem Jahr sein. Das heißt, es hat sich dann so gestaltet, dass es dann auch für die Kinder und auch für die Eltern besser war, dass die Kinder erstmal in der Sowjetunion geblieben sind. Noch dazu, wo ja die Bedingungen dort so großartig waren. Also man muss sich vorstellen, mein Großvater war geflüchtet, gleich am dritten Tag der Februarkämpfe oder am zweiten in die Tschechoslowakei. Die Großmutter war hier allein. Sie hat ihren Job verloren. Sie hatte keine Existenzgrundlage für sich und ihre Kinder. Und da kam das Angebot von der Komintern sehr gelegen, die Kinder erst einmal in die Ferien zu schicken und einmal zu schauen, wie das jetzt alles weitergeht, bevor sie wieder zurückkommen. Und dann hat sich eben so gestaltet, dass sie einander 2 Jahrzehnte nicht mehr gesehen haben und den einen Sohn hat sie nie mehr gesehen.
Das zweite Band, der beschäftigt sich mit welchem Thema dann?
Das ist dann die Elterngeneration, also das ist das Schicksal meines Vaters und meines Onkels. Der Onkel, wie gesagt, im Gefängnis verhungert, noch bevor das Urteil gesprochen wurde. Und mein Vater hat 10 Jahre Gulag ausgefasst und ist bis 1953 eben in verschiedenen Gulags gewesen. Hat bei seiner vorletzten Station, glaube ich, meine Mutter kennengelernt, die auch wegen eines kleinen Delikts, nämlich Diebstahl an sozialistischem Eigentum, 2 Jahre bekommen hat, Gulag, und dann aber nach 10 Monaten wieder zurückgefordert wurde von der Fabrik, weil es haben überall Arbeitskräfte gefehlt. Der Grund übrigens, warum man Frauen in die Gulags, warum man geschaut hat, dass man sie irgendeines kleinen Delikts anklagt, war auch ein wirtschaftlicher. Man hat dort Frauen gebraucht in den Nähwerkstätten, in den Küchen, zum Putzen und so weiter. Und dann haben sich eben die Gulags mit den Fabriken oder den Sofrosen um diese Arbeitskräfte gerangelt. Und ich erzähle eben das Kennenlernen der Eltern und das weitere Schicksal von ihnen, bis dann zu ihrer Rückkehr nach Österreich.
Dieser Roman heißt Junischnee. Und jetzt ist erschienen vor wenigen Tagen Erste Töchter, der dritte Teil. Und da würde ich vorschlagen, du sagst einmal ganz kurz, um was es geht und dann vielleicht kannst du uns was vorlesen.
Es war ursprünglich gar nicht geplant, einen dritten Teil zu schreiben, aber es waren die Reaktionen des Lesepublikums dermaßen stark nach einer Fortsetzung, ja, weil die Fragen halt aufkamen, aber wie ist denn das mit diesem Mann weitergegangen? Wie hat sich der zurechtgefunden hier im Westen? Und wie war das mit seinen Kindern? Ja, und wie war das mit seiner Frau? Also schließlich hat mich das dann veranlasst, diese Geschichte weiterzuschreiben, was natürlich nicht so einfach war, weil es ja in mein eigenes Leben hineinspielt. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich brauche viel Distanz auf meine Figuren. Und es ist schwierig, dann zu mir selbst diese Distanz herzustellen. Ja? Also das war etwas, woran ich schon ziemlich gekiefelt habe, ja? Bis ich da eine Form gefunden habe, die dann auch von mir selber Bestand hatte. Erste Töchter erzählt, also im Zentrum der Handlung stehen eben die ersten beiden Töchter dieses Mannes, meines Vaters. Er hat dann insgesamt, also wir sind 6 Geschwister geworden letztlich. Ich bin die Erstgeborene und habe eine Schwester, Larissa. Und unser Leben hat sich so gestaltet, dass wir im Alter von 10 und 12 Jahren voneinander getrennt wurden. Also ich kam nach München zum Vater und meine Schwester kam zu unserer Mutter nach Wien. Und wir sind dann getrennt voneinander und was das Interessante ist, in völlig unterschiedlichen Milieus aufgewachsen. Das heißt, mich hat dann auch interessiert, was macht das mit Menschen, mit Geschwistern, die getrennt werden und dann so ganz verschiedene Lebenserfahrungen machen. Und das ist das steht im Zentrum dieser Geschichte und natürlich auch, wie das mit diesem Mann weitergegangen ist, ja, mit diesem ehrgeizigen, über Leichen gehenden, im wahrsten Sinn des Wortes, Mann, der einen Aufstieg hinlegt, der sich gewaschen hat, kann man sagen.
Der schwer in das Sowjetunion-Geschäft eingestiegen ist, nicht?
Also zuerst einmal hat er sich darum bemüht, in eine bürgerliche Existenz sich hochzukämpfen. Das hat er auch mit verschiedenen Tricks und auch mit der entsprechenden Ehe geschafft. Das heißt, er war dann in Deutschland ein angesehener Geschäftsmann. Und dann hat er begonnen, eben durch seine perfekten Russischkenntnisse und durch sein Wissen über die Mentalität der Russen. Also niemand hat die besser gekannt als er. Ja. War er ein sehr begehrter Mann, um diese Russlandgeschäfte zu machen.
Er hat uns versprochen, aus der ersten Töchter etwas vorzulesen. Bitte.
Ein weiteres Jahr muss noch vergehen. Mutter und Sohn sind hier wie dort beschäftigt mit Behördenwegen, Antragstellungen, Bittgängen. Zu Weihnachten des Jahres 1955 erfüllt sich endlich Evas sehnlichster Wunsch, wenn auch nur halb. Sie bekommt nach mehr als zwei Jahrzehnten einen ihrer beiden verlorenen Söhne zurück. Die erste Umarmung fühlt sich anders an als von beiden erträumt. Die lange Trennung hat sie einander zu Fremden werden lassen. Das Gesicht der Mutter war Karl nach und nach in Vergessenheit geraten. Vor ihm steht eine grauhaarige, auf einen Stock gestützte alte Frau. Sie wiederum hat das Bild eines kleinen Buben und seine helle Stimme in Erinnerung bewahrt. Der zarte Neunjährige ist jetzt ein Mann. Sehr mager ist er, nicht sehr groß und seine Haut wirkt fahl. Eva sucht gierig nach den Spuren ihres Kindes in diesem Gesicht, aber um seinen Mund haben sich tiefe Falten gegraben, das Haar wird an den Schläfen schütter und die Augen strahlen Härte aus. Seine Muttersprache hat er fast vergessen, er spricht mit starkem Akzent, die Sätze sind fehlerhaft, wo Eva doch so großen Wert auf gutes Deutsch legt. Die russische Frau an seiner Seite ist ihr noch fremder. Nina hatte insgeheim gehofft, dass es mit der Rückkehr ihres Viktors, wie sie ihn immer noch bei seinem russischen Lagernamen nennt, nichts werden und er bei ihr in Kursk bleiben würde. Sie fürchtet sich vor der Fremde, wo sie niemanden kennt und nicht weiß, was sie dort erwartet. Sie möchte in ihrer Heimatstadt bleiben, bei ihrer Mutter und ihren Geschwistern. Sie kennt nichts anderes. Und Karl hat sich doch so gut eingelebt dort. Sie versteht aber auch seine Sehnsucht nach seiner Mutter, nach seiner Heimat. Als sich dann abzeichnet, dass sie ihn nach Wien begleiten würde, denn eine Ehefrau folgt ihrem Mann, lernt sie rasch etwas Deutsch aus einem alten Schulbuch. Bei der ersten Begegnung mit ihrer Schwiegermutter sagt sie ihr Begrüßungssätzchen auf und Eva ihrerseits versucht sich auf Russisch, vor Jahren erlernt, als sie noch an eine Übersiedlung in die Sowjetunion zu ihren Kindern glaubte. Vor lauter Aufregung rutscht sie ins Tschechische, ihre eigene Muttersprache. Kühle Verlegenheit steht zwischen den drei Menschen, die einander doch so gerne verwandt wären. Wie gut, dass da das Kleinkind ist. Diesem kann man sich zuwenden und so die betretene Stimmung etwas überspielen.
Ja, wenn Sie mehr davon wissen wollen oder mehr darüber wissen wollen, dann müssen Sie das Buch kaufen. Wenn Sie Ljuba Nautovic persönlich kennenlernen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, das am Montag, den 16.09. um 19 Uhr im Admiralkino zu machen, wo sie zu einer Diskussion dabei sein wird über die Kinder der Kämpfer, den Film, über den wir schon gesprochen haben, über den Schutzbundfilm. Vielen Dank, Ljuba, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast. Am Mikrofon war Fried Turnum und die Technik hat Ben Kasses gestaltet. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.